Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Baki Irmak. Ich bin der Co-Gründer vom Digital Leaders Fund und zusammen mit dem Stefan Waldhauser managen wir den Fonds, den wir letztes Jahr im März aufgelegt haben.
Der Digital Leaders Fund setzt auf die Gewinner der Digitalisierung, wichtige Disruptoren und Digital Transformation Leaders. Da hatte ich im vergangenen Interview mit Stefan Waldhauser schon drüber gesprochen. Wie erwartbar sind da die Techs dabei, aber auch Old Economy. Inzwischen ist der Fonds ziemlich genau 12 Monate alt. 18. März 2018 war der Start. Also in dieser Woche feiern sie sozusagen Geburtstag. Rund 20% plus haben sie in dieser Zeit erreicht. Ja, Mark, wie ist denn Ihr Fazit nach den ersten 12 Monaten?
Naja, was die Performance betrifft, können wir natürlich zufrieden sein. Für uns war es spannend auch zu sehen, wie sich so unser Fonds verhält, wenn die Märkte etwas turbulenter werden und volatiler. 2018 hatten wir außerordentlich turbulente Märkte. Die Börsen sind ja oszilliert zwischen auf der einen Seite 20% hoch und dann im Schocktober und dann anschließend im Dezember ging es dann nochmal ordentlich runter, sodass wir bei vielen Märkten minus 10% gesehen haben, beim DAX sogar minus 20%. Peer Group Technologiefonds ungefähr bei minus 10% und der Fonds hat sich gut gehalten bei plus 2,5%. Das hat uns natürlich sehr gefreut und eine unserer Thesen war, dass wenn die Märkte runterrauschen, gehen unsere Werte natürlich auch mit runter. Aber die Qualität setzt sich durch und wir haben erwartet, dass unsere Werte sich schneller erholen. Das ist dann tatsächlich auch im Januar und Februar und im März passiert. Die Geschwindigkeit hat uns dann doch überrascht, aber mit insgesamt 20% Performance und 10% vor der Benchmark, würde ich sagen, zumindest was die Performance betrifft, sind wir sehr zufrieden.
Jetzt ist das natürlich alles schwer zu beurteilen nach gerade mal einem Jahr. Immerhin sind es jetzt 12 Monate, über die man sprechen kann. Das ist ja sowas wie der Mindestzeitraum, den man sich anschauen kann, wenn man mal über Performance-Vergleiche nachdenkt. Aber allzu weit geht's wie gesagt nicht zurück. Wie langfristig denken Sie denn? Also was für einen Jahresvergleich würden Sie sich lieber anschauen? 5 Jahre, 10 Jahre?
Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass so eine kurzfristige Performance relativ wenig aussagt. Nichtsdestotrotz ist es nun mal der einzige Indikator oder einer der wenigen Indikatoren, die man hat, wenn man nicht einen Deep Dive macht in die einzelnen Unternehmen. Wir sehen das natürlich mittel- bis langfristig. Und Stefan und ich erwarten bei den meisten unserer Unternehmen, dass wir in 3 bis 5 Jahren bei den Unternehmen eine Performance von 50 bis 100% sehen. Und das würden wir uns auch für unsere Kunden wünschen, also diese Betrachtungsweise, dass unsere Kunden das eher als ein langfristiges Engagement sehen. Deswegen gibt es viele Unternehmen, bei denen vielleicht ein taktisches Investment sinnvoll wäre, aber langfristig wir von den Unternehmen nicht überzeugt sind und deswegen wir auch die Finger von lassen.
Eine Branche, bei der das Thema Digitalisierung ja ganz besonders wichtig ist, sind die Banken. Auch Finanztitel sind bei Ihnen im Portfolio dabei, hatte ich gesehen. Allerdings nicht die beiden großen Deutschen, die wegen ihrer möglichen Fusion gerade im Gespräch sind. Natürlich die Deutsche Bank und die Commerzbank. Geben Sie uns mal Einblick in ja, Ihr Vorgehen, Ihre Gedankenwelt.
Ja, wir haben uns natürlich zum Start des Digital Leaders Fund viel Gedanken gemacht über die Branchen, die am stärksten von der Digitalisierung betroffen sind und in Zukunft betroffen sein werden. Und sicherlich gehören die Banken dazu, insbesondere im klassischen Privatkundengeschäft, also was man als Retail Banking bezeichnet. Da ist es ja in der Tat so, dass ein Segment komplett von den Banken verpennt wurde und mittlerweile eigentlich von den sogenannten Fintechs besetzt ist, das gesamte Thema Payment. Und wenn Sie das Thema Payment anschauen, dann haben wir mittlerweile große Unternehmen wie zum Beispiel eine PayPal, die sich mehr oder weniger so eine Art Weltbank eigentlich gemausert haben. Oder eine Ant Financial in Asien zu Alibaba gehören. Oder aber auch andere Anbieter wie Google Pay und jetzt wie Apple Pay. Also andere Retail-Unternehmen wie zum Beispiel auch WeChat, die mittlerweile dort tätig sind. Das Segment ist wahrscheinlich eines der spannendsten Segmente, weil bei der Digitalisierung kommt es natürlich darauf an, die Hochfrequenzinteraktion mit den Kunden ist sehr, sehr wichtig. Ja, was heißt das? Ich erkläre es mal mit einem Beispiel. Google macht vor jeder Übernahme den sogenannten Zahnbürstentest. Der Zahnbürstentest sagt, Google investiert nur in Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die von Kunden mindestens 2x am Tag genutzt werden. Wenn diese Dienstleistungen 2x am Tag genutzt werden, heißt das, dass Google entsprechend Daten sammeln kann über die Kunden, dass das Kundenverhalten besser messen kann und dadurch passgenauere Lösungen anbietet und eventuell an diesen Produkten besser verdient. Jetzt bieten Banken eigentlich in erster Linie, haben Referenzdaten von den Kunden, eigentlich keine transaktionalen Daten. Welches Produkt würden Sie sagen, fragt der Kunde mehrmals am Tag bei einer Bank an? Zahlungsverkehr. Das ist Payment. Wir überweisen Geld, wir ziehen Geld am Bankautomaten, wir bekommen Geld überwiesen. Das ist eigentlich so der Bereich, der in einer digitalen Zeit von besonderer Relevanz ist für digital starke, affine Unternehmen. Und diesen Markt haben die Banken mehr oder weniger verschlafen. Die sind im Payment-Segment, zumindest im Endkundengeschäft, praktisch nicht präsent. Ja, das gilt nicht nur für die deutschen Banken, sondern das gilt eigentlich auch für viele ausländische Retailbanken. Und in diesem Segment haben wir uns positioniert mit der Mastercard, die immer eigentlich verdienen. Ja, es gibt zehntausende Banken, es gibt zig Acquirer, Payment Processing Companies, aber es gibt zwei, drei Unternehmen, hauptsächlich zwei, nämlich die Visa und die Mastercard, die immer die Hand offen halten, wenn über Kreditkarten gezahlt wird oder wenn die Kreditkarteninfrastruktur genutzt wird. Und das sind eigentlich die ganz, ganz großen Gewinner. Das sind eigentlich die Plattformunternehmen, die vor 40, 50 Jahren schon entstanden sind. Ja, die fanden wir am Anfang extrem spannend und wir haben deswegen auch in eine Mastercard investiert. Wir fanden aber auch Unternehmen wie eine PayPal spannend und die gehören auch zu den großen Titeln innerhalb des Digital Leaders Fund.
Aber auch eine ING ist dabei. Ich bin ja regelmäßig auf dem European Banking Congress und da wurde CEO Ralf Hamers letztes Jahr European Banker of the Year, weil da eben diese digitale Transformation so vorangetrieben wird. ING ist eine Bank, das muss man ja so sagen. Sie haben jetzt eher über Finanztitel im weitesten Sinne gesprochen. ING ist doch eine Bank, also Banken ja trotzdem in irgendeiner Form bei Ihnen mit dabei.
Das ist richtig und tatsächlich ist es so, dass die ING im Depot des Digital Leaders Fund ist. Das hat natürlich Gründe. Wir haben uns natürlich dann auch Banken angeschaut und haben gesagt, welchen Banken trauen wir eigentlich zu, dass sie im globalen Wettbewerb mit nicht nur Banken, sondern auch mit den Technologieunternehmen weiter bestehen werden und eventuell sogar weiter zulegen werden, die Umsätze steigern können, die Gewinne steigern können. Und typischerweise, wenn Sie sich im Ökosystem der Digitalisierung und insbesondere im Retail Banking und Digitalisierung anschauen, bewegen, dann werden ein paar Namen genannt. So zum Beispiel die Skandinavier sind relativ weit, die osteuropäischen Banken sind interessant, relativ weit, einige asiatische Banken, wie zum Beispiel die DBS Group. Und ganz oben genannt werden auch immer eine BBVA, eine Citigroup oder eine ING. Wir haben uns genau diese Unternehmen unter die Lupe genommen und haben gesagt, welchen trauen wir am meisten oder es zu, dass sie sich in dieser Welt, in der Geschwindigkeit zählt, Agilität, Bewegungsfreiheit extrem wichtig ist, welche Banken werden sich da durchsetzen? Die ING hat ihre Ursprünge im Direct Banking und die ING hat nach der Finanzkrise sich in vielen anderen Bereichen getrennt, von den ein oder anderen riskanteren Bereichen, leider auch von nordamerikanischen Markt. Aber sie ist in Europa sehr gesund gewachsen. Sie hat mit der Übernahme von DiBa eine der interessantesten deutschen Direktbanken gekauft. Sie hat mit der Interhyp eines der Plattformunternehmen im Hypothekenmarkt gekauft. Und wenn Sie sich heute anschauen, eine ING erfüllt viele Voraussetzungen, die ein Unternehmen braucht, um in der digitalen Welt zu bestehen. Und wenn Sie sich zum Beispiel einfach ein paar Kennzahlen anschauen, die ING hat letztes Jahr 4,7 Milliarden erwirtschaftet, ohne die einmaligen Ausgaben für das Settlement wegen der Compliance-Problematik wären es 5,4 Milliarden gewesen. Die ING hat ein Cost-Income-Ratio von unter 50. Selbst eine ING in Deutschland hat mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern über 1 Milliarde Nettoergebnis erwirtschaftet. Das ist mehr, als die Deutsche Bank insgesamt erwirtschaftet hat und die Commerzbank gerade mit 1,2 Milliarden 2018. Das zeigt einfach, wie erfolgreich mittlerweile so eine ING-DiBa operiert und sie bewegt sich in ähnlichen Märkten, über die eigentlich die Deutsche Bank und die Commerzbank sich beklagen, nämlich Märkte, in denen die Zinsen sehr niedrig sind, Märkte, in denen die Ansprüche der Privatkunden sich deutlich verändert haben und Märkte, in denen die Kapitalmärkte relativ herausfordernd sind.
Aber das sind ja die Banken auf der einen Seite. Die Banken, die deutschen großen Banken, sind ja schon nicht mehr beide im DAX vertreten, nur noch die Deutsche Bank. Denn ein anderer Finanztitel ist aufgestiegen, Wirecard, eine Aktie, über die wir in unserem Programm selbstverständlich ganz häufig geredet haben, weil da so viel rundum passiert ist. So sehr will ich da gar nicht in die Tiefe gehen, aber es ist doch auffällig, dass sie momentan keine deutschen Finanztitel dabei haben, auch keine Wirecard, auf die viele ja eine große Zukunft setzen.
Ja, wir haben uns natürlich auch die Wirecard angeschaut. Wir haben uns gegen die Wirecard entschieden, weil wir andere Unternehmen schlicht und einfach attraktiver finden. Ja, PayPal ist ein gutes Beispiel. Wirecard ist im Unterschied zu Banken natürlich kein reinrassiger Issuer. Es ist aber auch keine reinrassige Händlerbank. Und es ist auch kein reinrassiger Payment Processing Anbieter wie eine Adyen. Es ist aber allerdings auch kein Unternehmen, was im Wesentlichen Endkundengeschäft betreibt wie eine Slack oder wie eine PayPal. Man kann natürlich in diesem Profil von Wirecard gewisse Chancen sehen. Wir sehen da vor allem sehr, sehr viel Risiko. Wir sehen, dass im Payment Processing Wirecard eigentlich keine Chance hat gegenüber Unternehmen wie eine Adyen. Und wir sehen auch eine Wirecard im Endkundengeschäft langfristig nicht erfolgreich. Wir glauben, dass wenn wir uns die Entwicklung im Payment-Markt anschauen, in denen mehr oder weniger jeden Tag neue Payment-Anbieter lokal entstehen, dass Wirecard ihre Margenziele von EBITDA-Margen deutlich über 30% langfristig schlicht und einfach nicht erreichen wird. Und wir halten es für ein sehr interessantes Unternehmen, Aber wir sehen aktuell andere Unternehmen, die wir deutlich mehr favorisieren.
Ja, dann schauen wir doch mal generell in Ihren Ausblick. Ich weiß noch, im letzten Interview, das war auf dem Vorkongress in Mannheim, da hatte Stefan Waldhauser mir gesagt, dass die Cashquote damals bei rund 20% lag, weil ja so viele Eventualitäten und Fragezeichen im Raum standen. Wie sieht das denn inzwischen aus? Wie sind Sie gerade aufgestellt?
Wir haben die Cashquote etwas zurückgefahren. Die Cashquote liegt mittlerweile bei knapp 15%. Die Unsicherheiten sind weiterhin natürlich geblieben. Allerdings ist es so, dass der Fonds etwas größer geworden ist. Ein Grund, warum wir eine relativ hohe Cashquote hatten, war, dass wir mehr oder weniger in der Seeding-Phase weiterhin waren. Das heißt also, dass wir relativ viel Bewegung bei den Mittelzuflüssen, aber auch manchmal bei den Mittelabflüssen gesehen haben. Und wir wollten nicht in eine Situation geraten, in der wir aufgrund von massiven Abflüssen massiv verkaufen müssen. Wir sind da jetzt mittlerweile etwas komfortabler, haben die Cashquote auch etwas zurückgefahren und langfristig wollen wir die Cashquote auch nicht in diesem Bereich halten. Langfristig wollen wir investieren. Ich glaube, das erwartet der Kunde auch von uns. Und der Kunde kann seine Cash-Allokation sicherlich selber am besten vornehmen. Wir werden also langfristig hier 95% bis 100% investiert sein.
Ja, wir sind gespannt, schauen uns das natürlich weiter an. Herr Mark, vielen Dank.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.